Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute ist Elvis Mputu zu Gast bei Pina Duantekin. Elvis kommt aus Hannover, ist Sozialarbeiter und Gründer des afrikanischen Sportvereins Hannover. Sein Herz schlägt für den Fußball und natürlich ist er gerade im EM-Fieber. Für sein soziales Engagement wurde er mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Hannover ausgezeichnet. Elvis nimmt uns mit auf eine Reise in seine Kindheit in Mauretanien und Hannover, erzählt, wie sich das Fußballspielen in Deutschland und Ostafrika unterscheidet und wie ihn seine Erfahrungen geprägt haben, den afrikanischen Sportverein in Hannover zu gründen. Der Sohn kongolesischer Eltern spricht über Teilhabe und Inklusion durch Sport, darüber, wie man sich durch verschiedene Rollen auf dem Platz selbst besser kennenlernt und selbstbewusster wird. Elvis spricht auch über eigene Rassismuserfahrungen im Fußball. Gemeinsam mit Elvis haben wir entschieden, das N-Wort zu überblenden, weil wir es nicht reproduzieren wollen. Hört gerne rein in das sehr persönliche und kluge Gespräch.
Schön, dass du da bist, Elvis Mputu. Ich würde gerne mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel einsteigen. Was ist dein Lieblingsgericht?
Ich habe tatsächlich zwei. Ich sag mal, das Kongolesische, also ich bin aus dem Kongo, ist Reis mit Pundu. Das ist sowas Spinatmäßiges, aber etwas süßer. Und das westliche Gericht ist Tortellini mit Käse-Sahnesoße.
Klassiker. Und wer kocht dir das Kongolesische oder kannst du es selber kochen?
Ich kann es nicht selber kochen, aber meine Frau und meine Mutter.
Was ist dein Lieblingswort?
Lieblingswort? Ja.
Okay, warum nicht?
Ja.
Ja. Ja, lieber ja als nein.
Genau.
Okay. Was ist für dich gerade ein aktuelles Unwort?
Migrationshintergrund.
Warum ist es für dich ein Unwort?
Weil wir eindeutig oder ich einen Migrationsvordergrund habe und das verpasst uns auch irgendwo immer so einen Stempel und der Mensch wird halt nicht gesehen, sondern immer das, wo er herkommt, was für eine Hautfarbe er hat. Und wenn wir nicht mit Bildern arbeiten würden, würden wir direkt so ein Stereotyp haben. Also deswegen ist das für mich so ein Unwort. Also ich krieg immer so wie ein Ohrstechen, wenn ich das immer höre. Und mag das Wort nicht so gerne.
Okay. Soll ich es hier für uns im Podcast, will ich versuchen, statt Migrationshintergrund dann lieber Migrationsvordergrund zu sagen? Das magst du lieber, oder?
Ja.
Okay. Du bist 1992 in Peine geboren.
Genau.
Und hast zwischenzeitlich in Mauretanien gelebt.
Ja.
Bist dann mit 8 Jahren zurück nach Hannover gekommen. Wie genau war es, sowohl in Mauretanien als auch in Hannover, als auch in Peine aufzuwachsen?
Also an Peine kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern, weil wir weggezogen sind. Also meine Eltern haben sich geschieden. Da war ich 3 oder 4. Dann sind wir nach Mauretanien zu den Eltern meiner Mutter, zu meinen Großeltern. Mauretanien war sehr schön. Es war sandig, ne? Es ist Nordafrika, arabisch geprägt, dort in der Schule gewesen. Mein Opa ist Botschafter. Das heißt, wir waren mit ganz vielen Botschafterkinder und arabischen Kindern, die ein bisschen mehr Geld hatten sozusagen für die Schule, wurden wir dort beschult. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine sehr bunte Zeit. Also mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Regionen zu tun gehabt. Und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück.
Du hast erzählt, dass dein Großvater Botschafter war. Für welches Land war er Botschafter und in welcher Stadt habt ihr gelebt?
Für die Demokratische Republik Kongo. Und wir haben in der Hauptstadt von Mauretanien, in Nouakchott, gelebt.
Und du hast gerade schon erzählt, das war eine schöne Zeit für dich, an die du dich gerne zurückerinnerst. Was ist da so deine allerliebste Kindheitserinnerung in Mauretanien?
Das Spielen auf der Straße tatsächlich. Also nach der Schule, die Schulzeit auch irgendwo, ne? Weil man muss sich das so vorstellen, die Lehrkräfte dort hatten wirklich viel Macht. ne, anders als hier. Für mich war es auch ein Schock, als ich dann in Deutschland so in der Grundschule war, weil dort war es halt so, wenn du mal Blödsinn gemacht hast, reingerufen hast oder sonst sowas, wurdest du nach vorne gerufen. Das ist die erste Ermahnung. Du musst die ganze Zeit neben der Lehrkraft stehen. Und wenn du nochmal Mist gebaut hast, durftest du auch mal die Hände ausstrecken und hast mit einem Lineal auf die Hände halt bekommen, so, ne? Oder auch mal zur Strafe, so ähnlich wie mit Bart Simpsons, was man bei diesen Einspieler kennt, so, ne, dass man gewisse Sachen halt 100 Mal aufschreiben muss oder so. Für uns war das halt trotzdem irgendwo immer so ein Riesenspaß. Und dann das Spielen auf der Straße, also es war eine Riesengegend und wir wurden einfach losgelassen quasi, ne? Also es gab keine Grenzen, also unser Lieblingsort war da so eine verlassene Autowerkstatt, ne? Also so ein Schrottplatz fast, keine Werkstatt, sondern so ein Schrottplatz, wo wir uns immer die Reifen genommen haben und immer so Wettrennen damit gespielt haben oder Murmeln zielen oder vom Nachbarn auf den Esel reiten durften und sowas. Also war wirklich eine sehr freie, kreative Kindheit, die wir damals hatten.
Wie war es dann, irgendwann nach Hannover zurückzukehren, nach Deutschland?
Ja, das war erstmal aus privaten Gründen mit viel Drama verbunden, weil wir waren ja mit meiner Mutter dort und mein Vater hat dann irgendwann mich und meine Schwester nach Deutschland holen wollen für ein besseres Leben, für die bessere Bildung. Und einerseits von Mama weg, andererseits wird dir dann was Schöneres, Besseres versprochen. Ne? Europa war immer so wow, ne? Weil man muss auch sagen, er hat uns halt immer auch mit Geschenken halt immer so überhäuft, ne, aus Deutschland. Ne? Da hast du die tollsten Fußballschuhe gehabt. Es war jetzt nicht so, dass es meinen Großeltern oder meiner Mutter an Geld gemangelt hat, aber wir wurden ziemlich bodenständig erzogen. Und und dann war es trotzdem mit einer riesen Vorfreude. Und dann sind wir an meinem Geburtstag hier angekommen, am 11. November 2000, also im Winter. es war kalt. Es war richtig kalt. Aber wir sind halt in einem Stadtteil in Linden in Hannover angekommen und direkt hinter unserer Wohnung war quasi so ein Fußballbolzplatz. Ne? Und das war schon für mich so, okay, wow, weil in Mauretanien gab es sowas halt nicht. Ne? Wir haben uns halt Tore selbst gebastelt im Prinzip, Spielfeldeingrenzung und dann haben wir gekickt. Aber dort war schon alles wie fertig, so, ne? Und die Wohnung war halt klein, ne? Wir hatten halt ein größeres Haus in Mauretanien, wo halt Onkel, Tanten und wir halt mehr als genug Platz hatten.
Was ist Linden für eine Gegend?
Linden ist eine sehr liberale, bunte Gegend. Das ist mit der beliebteste Stadtteil so in Hannover. Auch wenn ich Besuch von außerhalb kriege, bin ich mal gerne in der Limmerstraße unterwegs, weil du halt weltoffene Menschen dort triffst, begegnest, Restaurants, Bars, es ist einfach mit Leben gefüllt. Linden ist halt ein sehr toller Stadtteil. Auch wenn du mal da ins Kino gehen willst oder feiern möchtest, es ist man findet alles in Linden, was weltoffen ist.
Welche Personen haben dich da in Hannover oder auch in Linden so geprägt, wenn wir jetzt an Familie, Freunde oder Schule oder so denken? Gab es da Menschen, die besonders wichtig für dich waren?
In Linden tatsächlich weniger, weil wir dann ziemlich schnell nach Saalkamp, Alte Heide, so nennt sich halt der Stadtteil dort, nach Saalkamp und Fahrenheide gezogen sind und da immer meine Freunde. Meine Freunde und ihre Familien haben mich mit am meisten geprägt und mich mit erzogen, kann man schon sagen.
Warum?
Ich war ein Kind, was halt viel draußen war, viel unterwegs war und dadurch, dass meine Familie auch in vielen Ländern unterwegs waren, durch Opa und wie ich in Mauretanien sagte, mit Menschen in der Schule, auf der Straße groß geworden sind, die aus allen Ländern kamen, hat das bei mir so eine gewisse Anziehungskraft. Ob es Libanesen, Kurden, Türken, Albaner, Russen, Deutsche, sonst sowas war, ich bin immer gerne in andere Wohnungen, Häuser gegangen und war ständig unterwegs.
Du arbeitest als Pädagoge in der stationären Jugendhilfe.
Ja.
Wie ist diese berufliche Entwicklung gekommen?
Zu Beginn wollte ich nach meiner Ausbildung zum Erzieher in einem Jugendzentrum arbeiten. Also ich hatte für mich von Beginn an ausgeschlossen, in der Krippe oder im Kindergarten zu arbeiten, einfach weil ich gerne mit Jugendlichen arbeite, denen man was mitgeben kann und weniger betreuen muss in diesem Sinne. Und ja, nach einer Zeit im Ganztagsbereich war für mich die Zeit einfach gekommen, nach was Neuem zu suchen. Und ein Bekannter, der auch als Sozialarbeiter arbeitet, hat mir mal empfohlen, mal im Wohngruppenbereich so reinzuschnuppern. Das habe ich tatsächlich gemacht, habe mich beworben, wurde eingeladen, habe da so einen Probetag gemacht und es hat mir sofort gefallen. Also das ist so ein bisschen durch Zufall entstanden und ja, jetzt bezeichne ich das auch als bester Job der Welt.
Warum ist das so?
In erster Linie meine Kolleginnen, ne, also wirklich, ich habe ein super Team. Auch sehr unterschiedlich von Altersstrukturen, Herkünfte und die Kinder und Jugendlichen, die dort leben, sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Es ist auch schon eine zweite Familie und es sind halt auch familienähnliche Verhältnisse. Und wenn man da unvoreingenommen da reingeht und ihnen auch immer wieder zeigt, dass sie nicht die Einzigen sind mit krassen Problemen, begegnen sie auch einem anders. Und ich arbeite auch sehr gerne auf Augenhöhe und frei. Also ich bin gerne ich selbst und das ermöglicht es mir. Also es gab bis jetzt wirklich noch nie einen Tag, an dem ich mir gedacht habe, boah, ich habe heute keinen Bock auf Arbeit. Manchmal musste ich sogar gezwungen werden, Urlaub zu nehmen. Ja, es macht unheimlich viel Spaß.
Das klingt super. Ja. Du bist der Vorsitzende des Afrikanischen Fußballvereins in Hannover. Mhm. Und bevor wir etwas später konkreter über den Verein sprechen, wollte ich noch von dir wissen, wann hast du mit Sport angefangen?
Seitdem ich denken kann, war Sport immer ein Thema. Man kriegt ja meistens so einen Fußball in die Hand gedrückt und darf ihn so mit dem Fuß betätigen. Und als wir dann 2000 nach Deutschland gekommen sind, war das Erste, was mein Vater gemacht hat, mich in einem Fußballverein anzumelden. Und dann wurde ich halt bei 96, also bei Hannover 96 angemeldet. Das heißt auch sehr leistungsorientiert. Und dann sind wir umgezogen. Recht schnell und mein Vater hatte nicht mehr die Zeit, mich da hinzubringen. Dann bin ich halt bei uns im Saalkamp im Stadtteil bei TSV Fortuna Sachsenreuß heißt der Verein. Dort habe ich dann angefangen und das war dann halt bunt. Erstmal hatte ich eine Frau als Trainerin, das war auch nochmal was Besonderes. Ja, aus allen Nationalitäten, Herkünften, sozialen Schichten, wie man schön sagt, hatten wir alle in einem Fußballteam.
Ich möchte mit dir gerne über Teilhabe durch Sport sprechen und würde gern von dir wissen, was glaubst du, wie kann Sport dazu beitragen, Menschen aus Einwandererfamilien in die Gesellschaft zu integrieren?
Also der Sport kann dazu beitragen, indem sie es für alle möglichst zugänglich machen. Wir erleben auch gerade aktuell im Verein, dass viele zum Beispiel schon an finanziellen Hürden scheitern. Dann hatte ich ja eben auch gesagt, dass mit den Geschlechtern, dass man das auch ein bisschen offener gestaltet. Dann das Niedrigschwellige auch, ne? Also das heißt im Prinzip nicht immer auf Wettkampf, Wettbewerb und aussortieren und immer sich das Beste rauspicken und der Rest wird sozusagen fallen gelassen, sondern ja, dass es einfach niedrigschwelliger wird. Und wenn wir im Punkto Teilhabe sind, also ich persönlich habe durch den Sport Zugang zu kulturellen Dinge, nenne ich sie mal, ermöglicht bekommen. Ob es das erste Mal ein Theaterbesuch war oder dass wir mal auf Wettbewerben in anderen Städten unterwegs waren. Begegnungen auch mit anderen Menschen aus anderen Herkunftsländern. Dass das ermöglicht und auch Gesundheit. Ne? Also ist auch wieder jetzt aktuell, gerade nach Corona, ist das ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dass es den Menschen wohl ein bisschen schlechter geht, gerade vielen Kindern und Jugendlichen, die auch einen sehr hohen Therapiebedarf haben, bei denen auch der Großteil auch keinen Sport mehr treibt. Also ich erlebe es auch bei uns in der Wohngruppe, da hast du einen von acht, die wirklich aktiv Sport treiben. Und ich führe es darauf zurück, dass einfach der Zugang zu Sport viel zu kompliziert und schwierig geworden ist. Und auch nicht mehr so divers. Also Ich meine, Kind, Jugendlicher wird gefragt, ja, hier Sport, okay, Fußball. So, es wird oft an Fußball gedacht. So, ne? Man hat nicht so viele Möglichkeiten und auch nicht so den einfachen Zugang. Wenn ich Tennis spielen möchte oder möchte, dass mein Kind Tennis spielt und ich in einem sozialen Brennpunkt wohne, groß werde, wie auch immer, dann scheitert das auch schon an den finanziellen Möglichkeiten.
Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, wie ich finde, nämlich das Thema Gesundheit. Mhm. Wie hängen denn für dich körperliche Gesundheit, körperliche Fitness und Integration von Menschen miteinander zusammen?
Wenn du in Bewegung bist, wenn du dich sportlich tätigst, bist du auch aktiver. Thema Mannschaftssport hatten wir auch gerade, auch Einzelsport, du begegnest einfach Menschen so. Und das sorgt dafür, dass du halt gesünder wirst. Ne? Gerade Jungs haben halt auch so Richtung Pubertät einen sehr hohen Bewegungsdrang. Und wenn der nicht gestillt wird, münzelt das so in Aggressionen über, die sie dann halt auch in andere Bahnen lenken können. So, ne? Aber es gibt auch bestimmt ethische Studien, auch Beweise dafür, dass Kinder und Jugendliche, die sich halt sportlich sehr betätigen, aktiv sind, da auch glücklicher sind und ausgeglichener sind, auch schulische bessere Leistung zeigen. Ja, also es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Gesundheit, für die mentale Gesundheit, für die körperliche Gesundheit und für die seelische Gesundheit auch.
Welche Rolle spielen ganz konkret Sportvereine bei der Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe?
Eine wichtige, weil sie erreichen die breite Masse der Gesellschaft. Also es gibt kaum Sportvereine, die kaum Zulauf haben. Ne? Also ich denke mal, wenn du einen Sportverein gründest und ein bisschen kreativ bist, wirst du schon eine gewisse Masse erreichen. Damit ist es aber nicht getan, weil du hast auch schon eine Riesenverantwortung. Menschen, Eltern vertrauen dir, euch, deren Kinder an, deren Liebsten an, sich selbst an. Und ja, abgesehen von den Brücken, dieses Gesellschaftliche, dieses Zwischenmenschliche, dass man da halt Begegnungen hat, auch Sport treiben zu können, nicht nur auch Sport, also wir haben auch viele Mitglieder im Verein, die auch keinen Sport treiben, sondern sich einfach ehrenamtlich engagieren wollen, ne? Also auch sozial sich an gewisse Prozesse beteiligen zu können, ist auch unheimlich wertvoll. Und ich kann aus eigener persönlichen Erfahrung sagen, dass ich nicht heute derjenige wäre, der ich bin, wenn ich nicht im Sportverein wirklich aktiv gewesen wäre. Also sowas wie einen Schiedsrichterschein gemacht hätte, einen Trainerschein gemacht hätte, gewisse Lehrgänge, Fortbildungen auch besucht hätte, an Aktivitäten teilgenommen hätte, die auch außerhalb des Vereins zwar mit den Vereinsmitgliedern irgendwie zusammenhingen, aber auch nicht nur immer auf dem Fußballplatz zu tun hatten, sondern auch Dinge außerhalb. Wir waren zelten in einem Wald, hätte ich mit meiner Familie so niemals gemacht, aber der Sportverein hat mir gewisse Dinge halt ermöglicht.
Du hast gerade schon über ein paar Herausforderungen gesprochen, aber ich wollte nochmal fragen, welche spezifischen Herausforderungen und Barrieren stehen denn Menschen aus Einwandererfamilien im Bereich des Sports noch so gegenüber?
Es ist einmal Hautfarbe.
Warum?
Sprache. Weil du immer danach beurteilt wirst auch, ne? Also nicht immer, sorry, das ist das falsche Wort, du häufig danach beurteilt wirst. Ich habe persönlich diese Erfahrungen gemacht. Ein Familienbekannter, der gerne in einen Schwimmverein beitreten wollte, der wurde quasi belächelt, weil Schwarze können ja nicht schwimmen. So. Mhm.
Ein Vorurteil, ein absolutes
Vorurteil. Also du hast wirklich mit sehr vielen Vorurteilen zu tun. Sprache, finanzielle Möglichkeiten. Dann bin ich halt auch ein Freund davon, mehr so von Inklusion zu sprechen, statt Integration. Das heißt auch mal Menschen aus Einwandererfamilien auch mal in Kreisen einzubringen, die sie auch vielleicht nicht kennen. Also ich kenne keinen einzigen aus meinem Migrantenumfeld, sage ich mal, der Eishockey spielt oder der Handball spielt. So. Mhm. Und warum? weil das meistens auch in Stadtteilen, in Kreisen geschieht, mit denen wir wenig bis kaum zu tun haben. Also wenn ich so an die super Stadtteile in Hannover denke, wo ich keinen Fuß reingesetzt habe, wo aber diese Sportarten, also ob es Hockey oder auch Handball tatsächlich ist, eine große Sportart ist, braucht man sich nicht zu wundern. Aber ich muss auch an dieser Stelle, Pinar, sagen, dass es auch vieles auch an den Familien liegt. Ne? Also wenn ich jetzt an meine eigene Familie denke, kann ich mir schwer vorstellen, dass meine Mutter oder mein Vater auf die Idee gekommen wären zu sagen, probier mal Handball aus oder probier mal Hockey aus oder probier mal Schwimmen aus, weil sie wenig Berührungspunkte damit zu tun haben. Dann kommt auch noch die Geschlechterthemen, ne? Also ein Mädchen in einem Bikini, ne, heikles Thema, oder Mädchen um Boxen, nein, das solltest du nicht und so weiter und so fort. Also in vielen Dingen sehe ich uns auch in der Verantwortung, aber wir sind offener, als die Menschen denken, und wenn man mit gewissen Punkten, Vorschläge, Ideen, Diversitäten auf uns zukommen würde, bin ich mir fast sicher, dass es den Zugang erleichtern würde. Ne? Da muss man auch an gewissen Institutionen denken, auch Schule, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn da gewisse Dinge da auch besser angehen würden, hätten wir einen einfacheren Zugang zu diesen diversen Sportarten, sage ich mal.
Warum glaubst du, ist so eine Sportart wie Fußball irgendwie einfacher zugänglich als eine Sportart wie Hockey, weil am Ende sind beides Felder oder man spielt in Hallen oder so. Warum ist das eine einfacher zu erreichen?
Die Regeln sind unkomplizierter. Du brauchst im Prinzip nur einen Ball. Also in Mauretanien, in meiner Kindheit, haben wir immer barfuß gespielt. Es gibt auch so voll die geilen Kinderfotos, wo ich immer barfuß halt mit dem Ball war. Sprachlich kommst du auch wunderbar klar, wenn ein Russe neben mir steht und ein Albaner neben mir steht, können wir trotzdem wunderbar zusammen Fußball spielen. Anders als wenn wir zum Beispiel Football spielen würden, weil da musst du halt viel miteinander kommunizieren. Mhm. Dann ist der Fußball halt auch eine Volkssportart in ganz vielen Ländern. Und wenn ich jetzt gerade an den Kongo denke, kann ich mir schwer vorstellen, dass abgesehen von Eishockey, ne, wegen Eis und Kälte und Schlittschuh und allem drum und dran, brauchst auch eine gewisse Ausrüstung und allem drum und dran, bin ich mir sicher, dass wenn sie eine kreative Möglichkeit hätten, Hockey zu spielen, ne, jetzt ohne Inline-Skates oder so, aber auch barfuß von mir aus mit einem Schläger und einem Tennisball oder so und du machst da Tore, würden auch einige sich auch über diese Sportart halt freuen. Aber da sie halt unbekannt ist, da sie halt kein Volkssportart ist, sind auch unsere Eltern, die aus diesen Ländern hierher gekommen sind, haben auch wenig Berührungspunkte damit und kommen halt nicht auf diese Ideen oder Gedanken, uns da halt mit diesen Sportarten in Berührung auch zu bringen.
Inwiefern glaubst du, kann die Teilnahme an Sportaktivitäten auch sowas wie das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit von Menschen aus Einwandererfamilien stärken?
Sehr, sehr. Man wächst in Rollen, die man von sich aus vielleicht nicht für möglich gehalten hätte, diese zu können. Als kleines Beispiel, ich war immer Mannschaftskapitän, also ich durfte immer meine Mannschaft führen und habe recht früh gesagt bekommen, dass ich eine Führungspersönlichkeit bin. Ich habe es nie geglaubt. Ich dachte immer, das ist nur so eine Floskel, um mir Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein einzureden, weil ich halt Mangel an Selbstbewusstsein hatte. Aber ja, das hat mir geholfen, Verantwortung für andere übernehmen zu können, wenn es auch mal in anderen Situationen, Lebensbereichen nicht möglich war. Du schlüpfst in unterschiedliche Rollen und hast auch durch Sport die Möglichkeit, auch unterschiedliche Rollen kennenzulernen, und das schafft bei dir ein Selbstbewusstsein, welches du in anderen Bereichen außerhalb des Sports vielleicht weniger haben könntest.
Auf der Website des Afrikanischen Sportvereins steht, dass ihr als Verein zwei große Ziele verfolgt. Zum einen ist das der rein sportliche Aspekt, bei dem ihr Menschen im Fußballsport fördern und auch fordern wollt. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch körperliche Leistung und das Erleben eines Mannschaftssports. Und das andere wichtige Ziel ist der kulturelle Aspekt. Ihr schreibt, Der Verein möchte eine Plattform schaffen, die Integrationsarbeit im Raum Hannover positiv unterstützt, den Austausch und Dialog zwischen Afrika-begeisterten und interessierten Personen fördert und gleichzeitig zum Abbau von Vorurteilen führt. Mich interessiert, wie euer Verein entstanden ist. Ist er entstanden, weil sich Spieler in gewöhnlichen Vereinen vielleicht nicht wohlgefühlt haben? Gab es da irgendwie sowas wie ein Schlüsselereignis? Wie war das?
Auf diese Frage gibt es nicht die eine Antwort, weil das ist ein sehr langer Prozess gewesen. Ein Jahr vor Covid ungefähr haben sich unser damaliger zweiter Vorsitzender Bien und weitere Menschen schon gut organisiert. Wir haben an Fußballturnieren teilgenommen und haben gemerkt, oh, wir kriegen das gut hin. So, und der besagte Bien kam dann auf mich zu und meinte, du bist jemand, der gut organisiert ist, der, wenn man Dinge anpackt, da auch 100% gibt. Lass uns doch gemeinsam irgendwie einen Verein gründen. Und die Intention damals war, tatsächlich halt gewisse Vorurteile abzubauen, zu zeigen, ey, wir Afrikaner können auch mehr als Party machen oder ständig in die Kirche zu gehen oder sonst was, sondern auch uns organisieren und wollen auch anderen Menschen, die sich, wie es da auch steht, rund um ja die afrikanische Kultur interessieren und auch Afrikaner an sich damit erreichen. So, also es ist auch irgendwo aus einer gewissen Verletztheit entstanden, weil also ich persönlich bin in ausschließlich Migrantenvereine groß geworden. Jan Mosaik, ein alevitischer Kulturverein in Hannover, ist mein Heimatverein. Iraklis Hellas, ein griechischer Verein, würde ich auch bezeichnen als mein Heimatverein. Und da hat es gar keine Rolle gespielt, wer du bist, woher du kommst. Und mir hat es geholfen, diese Kulturen, die Menschen da besser zu verstehen. Und deswegen auch der Verein. Und es war krass, wie schnell wir viele Menschen erreicht haben, die tatsächlich auch aus dieser Verletztheit in anderen Vereinen nicht verstanden worden zu sein, nicht willkommen gefühlt haben, zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir sind gerne dabei, wir haben Bock darauf. So, und abgesehen von der sportlichen Ebene gibt es ja auch die operative Ebene, also diese Vorstandsebene, bei denen einfach, um es direkt zu sagen, die klassisch traditionellen Vereine einfach nicht so schön sind. Ich würde fast ein Schimpfwort sagen. Nicht so schön sind, weil sie einfach nicht zulassen, dass man da mitspricht. Ne? Also sie haben vielleicht in ihrem Vereinshaus gegen Rassismus, für Courage da stehen, aber nicht eine Person mit Migrationsvordergrund in ihrem Team drinne. Und wenn man mit Ideen und Vorschläge kommt, wirst du direkt untergebuttert. Wohingegen beim afrikanischen Sportverein die Möglichkeit der Teilhabe und Partizipation und egal was für ein Alter du hast, Herkunft, Geschlecht du hast immer die Möglichkeit da halt mitzumischen, mitzureden und in dieser Vereinsstruktur halt dein Zuhause zu finden quasi.
Kannst du etwas über die Vereinsmitglieder erzählen? Also wie alt sind sie ungefähr? Was haben sie für einen Migrationsvordergrund? Oder haben sie vielleicht keinen?
Wir haben 96 Mitglieder. Die Zahl ist in Braunschweig, glaube ich, so eine heikle Zahl.
Stimmt.
Tatsächlich haben wir
ja, wir machen die Aufnahme hier in Braunschweig und Eintracht Braunschweig und Hannover 96, ja. Das funktioniert nicht gut.
Ja, das stimmt. Aber wir haben tatsächlich 96 Mitglieder, von denen also haben wir 19 unterschiedliche Nationalitäten. Ich würde fast vage behaupten, dass es Vereine gibt, vielleicht mit 500 Mitgliedern, die nicht so viele aufweisen können. Diese Mitglieder sind von 6 Jahre bis unser Ältester geht auf die 40 Jahre zu. Wir haben tatsächlich wenig Mädchen oder Frauen, das muss ich sagen. Also in unserem Organisationsteam haben wir welche, aber so an Mitgliedern eher weniger. Aus Südamerika haben wir jemand, aus Kolumbien. Dann haben wir aus Europa Deutsche da. Wir haben aus Asien Türken, Iraner, Kurden, Ukraine haben wir da. Und aus den afrikanischen Ländern, aus Angola, aus Nigeria, Ghana, Kongo, Gambia, wir haben Polen. Also wir haben wirklich aus sehr vielen Nationalitäten erreichen wir ganz viele Menschen.
Und wie schafft der afrikanische Sportverein das, so eine inklusive Umgebung, die die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt der Mitglieder im Ganzen widerspiegelt und respektiert. Wie macht er das, wenn es so viele, wenn es so viele verschiedene Nationen gibt, die da aufeinandertreffen?
Ich denke, dass eine ganz wichtige Rolle spielt, dass unser Team auch sehr bunt ist. Also es sind auch nicht nur Afrikaner im Vorstand. Unser zweiter Vorsitzender ist Iraner. Ich als erster Vorsitzender bin Kongolese.
Und du bist auch Trainer, oder?
Und ich bin auch Trainer, ne? Das kommt auch dazu. Wir haben Ghana, wir haben Deutsche. Also wir haben ein buntes Team, bei dem sich alle willkommen fühlen. Wir haben deutsche Trainer, wir haben türkische Trainer. Und man muss halt auch sagen, die Migranten sind da, glaube ich, Vorreiter, was das Willkommenheißen der Menschen betrifft. Also wir haben eine Willkommenskultur einfacher und ich würde auch fast vage behaupten, besser als ja es in der deutschen Kultur so ist, wie ich es erlebt habe zumindest. Und da spielt es auch gar nicht so groß die Rolle, woher du kommst. Also es gibt viele in unserem Team. Meine Frau fragt mich manchmal, aus welchem Land kommt der? Weiß ich nicht. Und das ist auch eigentlich fast egal. Also das spielt gar keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Wir haben diese Statistik tatsächlich mal gehabt, weil ein ehemaliges Vorstandsmitglied auch für so eine Präsentation da was gebraucht hat. Deshalb kenne ich auch die Zahl, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, auch das ist eine sehr wichtige Sache.
In eurem Sportverein habt ihr ja verschiedene Teams. Also das sind ja zum Beispiel die erste Herren. Und wie ich recherchiert habe, spielst du selber in dem Team?
Nicht mehr aktiv, nee.
Okay. Dann habt ihr noch andere Mannschaften, von denen du ja wahrscheinlich auch einige trainierst.
Auch nicht mehr.
Wie machst du es dann mit dem Trainer sein oder Spieler sein?
Also ja, ich habe mehrere Funktionen und Rollen. Also nur so zum Verständnis, wir haben zwei Sparten in unserem Verein. Einmal die soziale Sparte, in dem unter anderem die von dir erwähnte Straßenfußballliga und der Street Sports, wo auch die ganzen Dokumentationen halt oder die Berichte halt entstanden sind. Und dann haben wir die reine Fußballsparte. Und dort bin ich halt ja Trainer der ersten Herrenmannschaft und habe auch mal die Jugendmannschaften, die wir haben, somit begleitet mit einigen Trainingseinheiten. Aber ja, daher kommt wahrscheinlich deine Frage. Zeitlich war es halt ein immenser Aufwand. Deshalb bin ich auch froh, dass wir da auch kompetente Menschen haben, die da auch entlasten konnten.
Wir haben die Straßenfußballliga jetzt schon ein, zweimal erwähnt. Aber was ist die Straßenfußballliga? Wer kann an dieser Straßenfußballliga teilnehmen? Wie funktioniert sie überhaupt?
Dazu muss ich sagen, also in einigen Berichten wurde über die Straßenfußballliga gesprochen. Diese gibt es offiziell als solches noch nicht. Wir streben den Aufbau einer Straßenfußballliga an, dürfen sie allerdings noch nicht starten, weil die Förderung noch nicht finalisiert wurde.
Das heißt, ihr habt gerade sowas wie ein Pilotprojekt am Laufen.
Hat tatsächlich als Pilotprojekt angefangen, ist aber jetzt ein festes Projekt, Street Sports nennt sich das. Und das ist so, dass wir in einigen Stadtteilen unterwegs sind und mit sehr viel Materialien kommen. Ne? Wir haben ja auch vorhin über diverse Sportarten gesprochen. Das ist uns halt ultra wichtig. Also neben dem Fußball und dem Kampfsport, welches dort stattfindet, kommen wir auch mit Badmintonzeug, Tischtennis, Football, Tennis, Springseil, Reifen, haben Hütchen, dass du halt auch gewisse Sachen kreativ machen kannst, Frisbee. Und das ist halt das Gute daran, das hat auch einen sehr partizipativen Charakter. Das heißt, wenn Kind, Jugendliche XY auf uns zukommt und sagt, wie wär's, wenn wir mal ein anderes Sportgerät mal anschaffen, dann sind wir auch sehr offen dafür und besorgen das. Und wie funktioniert das? Wir sind halt an unterschiedlichen Tagen, an unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs. Aktuell sind es drei in Hannover, also einmal in Rickling, wo wir gestartet haben mit diesem Projekt, Saalkamp und Fahrenheide. Dann kommen wir für circa 3 Stunden auf einen Platz vor Ort, machen sehr laut auf uns aufmerksam, indem wir die Musikbox anschmeißen und dann alle merken, okay, da passiert was. Hier mit Banner und allem drum und dran, Getränke gibt es und hin und wieder mal Snacks. Und diejenigen, die Fußball spielen möchten, da organisieren wir immer so kleine Tagesturniere, indem wir halt Teams machen, die gemischt werden, auch altersunterschiedlich. Ne? Das ist auch eine Sache, die Jugendlichen auch immer so sehr toll finden, dass sie auch, wenn sie 2-3 Jahre Unterschied haben, auch mit ihren Freunden gemeinsam spielen können. unter gewissen Regeln, wo auch Fairplay wirklich sehr groß geschrieben wird. Also da wird kein Schiedsrichter sein, der irgendwelche Dinge entscheidet, sondern sie regeln das unter sich, wie wir das auch aus unserer Kindheit auf dem Bolzplatz halt kennen. Boxen und Kickboxen wird auch angeleitet von Trainern, die bei uns auch im Verein aktiv sind, weil das auch so eine Sache ist, die ist auch ein sehr empfindliches Thema, weil sie merken, dass der Boxsport oder der Kampfsport im Allgemeinen eine Menge Disziplin erfordert und Einhaltung der Regeln. Also ich kann nicht einfach auf drei irgendwem ins Gesicht hauen, sondern es gibt da klare Regeln. Deshalb wird das auch angeleitet. Alles andere hat auch sehr einen sehr freien Charakter. So, ne? Und Basketball wird auch angeleitet, genau. Aber der Rest hat einen sehr freien Charakter. Und ganz kurz, weil du fragtest, wie das alles funktioniert. Sie brauchen sich nicht anzumelden, sie brauchen nicht dafür zu zahlen, sie brauchen nicht Mitglieder bei uns im Verein zu sein, ne? Thema Barrierefreiheit und Teilhabe. Und das Gute und das Positive und was mich mit am meisten freut ist, dass Teil des Konzeptes ist, dass es nachhaltig ist. Das heißt, irgendwann, wenn sich Elvis oder weitere denken, okay, wir haben keine Lust mehr, keine Zeit mehr, das zu machen, sollen es die Jugendliche selbst weiterführen. Das heißt, es ist so einfach geregelt, dass es auch mal an Tagen, wo wir wirklich nicht können, Jugendlichen, denen wir das zutrauen, sie kriegen so eine Art Patenfunktion und Verantwortung übertragen und können auch, und das ermöglichen auch diese Fördergelder, dass sie auch für einen kleinen Betrag auch bei uns mitarbeiten können. Ne? Das heißt, sie verdienen ein bisschen Geld, sind engagiert, und noch schöner ist auch, dass viele dadurch, also mittlerweile drei, den Wunsch haben, auch im sozialen Bereich was zu machen. Weil sie sagen, ey, das ist echt, also ich hätte nie gedacht, dass ich Lust hätte, da mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten oder auch Verantwortung in meiner Gegend für so viele Kinder und Jugendliche zu haben. Und ich habe Bock, das Ganze auch beruflich zu machen. Und dahingehend begleiten wir sie auch.
Wenn zum Beispiel so ein Fußballtagesturnier stattfindet, geht es den Kindern und Jugendlichen dabei um den Spaß am Spiel oder stehen bei ihnen schon auch die sportlichen Leistungen im Vordergrund?
Irgendwo spielt das Gewinnen immer eine Rolle. Man möchte immer gewinnen, und das ist auch gut und das ist auch gesund. Aber der Spaß ist der größte Faktor in diesem Ganzen. Und viele, was zu Beginn immer ist, man fragt nach den Ergebnissen, auf welchem Platz stehen wir, und jetzt mittlerweile fragt gar keiner mehr. Also sie gehen aufs Feld, spielen ihre Spiele, wir notieren die Sachen und dann gehen sie wieder runter. Manchmal mischen sie auch die Teams untereinander. Das ist Hauptsache, wir spielen und haben Spaß. Ja. Genau. Also wir machen auch externe Turniere, bei denen es auch tatsächlich darum geht, der erste Platz erhält dies, der zweite Platz erhält dies, der dritte dies. Mhm. Die fairste Truppe erhält einen Preis, der beste Spieler erhält einen Preis. Da geht's wirklich ums Gewinnen, und dann geht's auch heiß zu.
Kommen wir zu einem nicht so schönen Thema. Mhm. Ich möchte mit dir über Rassismus und Fußball sprechen. Mhm. In Deutschland führen rassistische Diskriminierungen immer häufiger dazu, dass Fußballspiele zum Beispiel abgebrochen werden. Mhm. Rassistische Beleidigungen sind dabei kein Einzelfall mehr und betreffen sowohl den Profibereich als auch den Amateurbereich. Besonders schlimm sind, finde ich, Meldungen von Hitlergrüßen und anderen rassistischen Symbolen, die nicht nur verbale oder körperliche Übergriffe, sondern auch diskriminierende Beiträge, zum Beispiel in sozialen Medien, sowie auf Kleidung oder auch Bannern oder so umfassen. Hast du schon einmal rassistische Diskriminierung während eines Fußballspiels erlebt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ich habe sehr häufig rassistische Beleidigungen, Diskriminierung auf dem Fußballplatz erlebt. Ich muss dazu sagen, je ländlicher wir uns bewegt haben mit unserem Fußballverein, desto schlimmer wurde es. Und ja, wie bin ich damit umgegangen? Zu Beginn immer geweint, weil ich sage...
Was heißt zu Beginn?
Das allererste Mal, als ich so eine rassistische Beleidigung wahrgenommen habe, das war in der B-Jugend. Da haben wir in Hameln gespielt mit Arminia Hannover, dort habe ich gespielt. Und
wie
wir haben
alt
in
ist man
Hameln
da?
15, 16. Mhm. Und wie du sehen kannst, habe ich Verbrennungsnarben. Und ich wurde von meinem Gegenspieler als beschimpft. Und er hat sich halt über meine Narben lustig gemacht. Und ich hatte so eine Wut, dass ich ihn schlagen wollte. Aber mein Trainer hat das irgendwie verhindert. versucht mich zu beruhigen, mich zu verstehen und auf mich einzureden. Okay, dann habe ich weitergemacht und die Schiedsrichter damals, muss man noch sagen, auch wenn sie es mitbekommen haben, hatten sie sowas wie fast keine Handhabe. Heute ist es noch ein Ticken besser, wir werden aber bestimmt gleich darauf zurück zu sprechen kommen. Ja, er hat mich beruhigt und dann ging es aber weiter. Also der Spieler hat weitergemacht. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich mich einfach machtlos gefühlt habe. Wut, Trauer, Gefühlschaos, was mich halt überschwemmt hat, dass ich einfach nicht mehr weiterspielen konnte. Und dann wurde ich auch ausgewechselt. Und man muss auch dazu sagen, ich war halt immer in den Jahrgängen, in denen ich gespielt habe, einer der besten Spieler. Und ich habe mich noch nie auswechseln lassen. Selbst wenn ich mich verletzt habe, habe ich so weit versucht, wie es geht. Also ich will gewinnen, ich will spielen, ich habe Spaß an dem Sport. Aber da ging es einfach nicht mehr. Und ich glaube sogar tatsächlich, ich habe mich nicht mal auswechseln lassen, sondern mein Trainer hat mich ausgewechselt, weil es ist nichts passiert. Also sowohl die gegnerischen Spieler haben das zugelassen, als auch der Schiedsrichter und auch die Eltern und alle, die das halt mitbekommen haben. Und weißt du, was das Allerkrasseste ist? Dass meistens Spieler aus den Teams, die solche Äußerungen machen, auch Spieler in ihren eigenen Reihen haben, die entweder auch schwarze Haut haben oder halt auch einen Migrationsvordergrund haben. Und die stehen da halt wie still, weil sie wissen genau, wie es ist. Und sowohl im Amateurbereich als auch im Profibereich ist es ganz klar zu sehen. Und ich möchte einfach mal eine Spekulation reinwerfen. Ich habe halt überlegt so, okay, was ist so der Sinn dahinter oder was ist, woher kommt das? In meinen Augen ist es ein, gerade im Fußball, ein taktisches Mittel. Also wenn du dir anschaust, wer wird immer rassistisch beleidigt? Wenn wir zum Beispiel jetzt die aktuellsten Fälle, nicht nur in Deutschland, sondern jetzt auf der Welt nehmen, ne? Spanischer Fußball, Real Madrid. Vinicius Junior wird immer rassistisch beleidigt. In vielen Stadien, jetzt in letzter Zeit, zuletzt war das in Valencia, wurde er rassistisch beleidigt. Es spielt noch ein Antonio Rüdiger in seiner Mannschaft, der schwarz ist. Ein Mendy spielt in seiner Mannschaft, ein Camavinga, ein Tchouaméni. Ich kann dir viele schwarze Spieler von Real Madrid nennen, aber nur einer wird rassistisch beleidigt. Natürlich betrifft es alle. Es betrifft auch mich, wenn er als oder Affe oder sonst was beschimpft wird. Aber man nutzt es als taktisches Mittel im Fußball und deshalb schweigen auch alle anderen rundherum, um die Mannschaft zu schwächen. Und das habe ich halt wirklich häufig erlebt. Ne? Ich habe dir das Beispiel, das vom ersten Mal, wo ich das bewusst wahrgenommen habe und erlebt habe, aber danach ist es hin und wieder auch passiert.
Wie bist du danach damit umgegangen?
Irgendwann ist es wie so ein blinder Fleck. Also du bist extrem traurig und wie gesagt, Wut. Und am liebsten habe ich mir immer gewünscht, diesen Menschen persönlich, privat zu begegnen, dass sie mir das noch einmal ins Gesicht sagen, so nach dem Motto. Und ich hätte damals, und ich habe auch privat so eine Erfahrung gemacht, dass ich auf der Straße auch als beschimpft wurde und so weiter und so fort. Was habe ich gemacht? Ich habe zugeschlagen, wurde verurteilt, habe die Geldstrafe bekommen und am Ende habe ich mir gedacht, weißt du was, mach das einfach nie wieder. So, und ich will auch niemand ermutigen, so zu handeln. Und ich werde auch nie in meinem Leben wieder so handeln und sage auch immer wieder, jungen Menschen, die diese Erfahrungen machen, da gelassen damit umzugehen. Ne, sich das nicht zu dolle zu Herzen zu nehmen, auch wenn das so möglich ist. Eher zu gucken, was es da für Möglichkeiten und Wege gibt, innerlich da seinen Frieden mitzufinden. Warum? Es gibt da auch gesetzlich keine Grundlagen. Deshalb ist es auch so einfach für die Menschen, die dieses rassistische Gedankengut haben, das auch nach außen hin zu äußern. Sowohl in unserer Gesellschaft als auch auf dem Sportplatz.
Wie sensibel sind deiner Meinung nach die Fußballverbände selber bezüglich des Thema Rassismus? Hast du das Gefühl, dass sie angemessen in ihren Möglichkeiten auf Vorfälle reagieren? Du hast eben schon erzählt von deiner Schiedsrichtererfahrung oder von der Erfahrung, die du mit dem Schiedsrichter damals gemacht hast, der eben schlecht in dem Moment reagiert hat. Mhm. Ist es heute besser?
Nein, es ist nicht besser. Schau dir auch mal die Fußballverbände an, auch obwohl wir auch als afrikanischer Sportverein einen sehr guten Draht zum Niedersächsischen Fußballverband haben. Die machen wirklich viel, unterstützen uns in vielen Punkten. aber alles alte weiße Männer. So, wenn ich da einen Posten hätte, und ich bewerbe mich nicht darum, ne, um Gottes Willen oder so, aber ich glaube, ich würde damit ganz anders umgehen. Ich würde da ganz, ganz anders umgehen. Was meinst du, wenn es mal andersherum wäre, dass es so wäre, dass man jetzt hier im deutschen Fall Deutsche beleidigt und dass sowas wie gang und gäbe ist und dass mal in einigen Stadien gesagt wird oder auf dem Fußballplatz und was weiß ich was, dass sie sich das alle so in Seelenfrieden angucken würden und sagen würden, nein zu Rassismus und was weiß ich was und irgendwelche Kampagnen starten, die, wo sie selbst nicht dahinter stehen? Auf keinen Fall. Ladet euch ExpertInnen dazu ein. Es gibt so viele Menschen, die so viele Arbeit dazu machen. Ladet sie euch ein. Hört euch an, was mit den Menschen passiert, die diese Erfahrungen erleben. Gestaltet ein bunteres Team. Ne? Jüngere Leute mit Migrationshintergrund da rein. Dann geschieht auch etwas. Aber solange das nicht passiert, wird sich da auch nicht viel dran ändern. Und man muss auch sagen, der Niedersächsische Fußballverband ist auch noch einer größeren Instanz untergeben, ne? Der DFB, der ist auch nochmal einer größeren Instanz untergeben, der FIFA oder der UEFA. Das heißt, das müsste da ganz oben anfangen, damit es auch nach ganz unten ankommt sozusagen.
Glaubst du, dass die öffentliche Aufmerksamkeit und Sensibilität für das Thema Rassismus im Fußball in den letzten Jahren aber auch zugenommen hat?
Sie hat zugenommen. Social Media sei Dank, weil wir einfachen Menschen auch die Möglichkeit haben, auch unseren Unmut da kundzutun. Fußball oder SportlerInnen auf der ganzen Welt haben Aktionen gestartet, ob es der Kniefall ist, ob es T-Shirts sind, ob es auch Regenbogenfarben tragen sind, wie auch immer, machen sie darauf aufmerksam. Ja, also es kommt mittlerweile an, aber es ist so ähnlich, wie ich es auch vorhin gesagt habe, ein blinder Fleck. Weil überleg dir mal, Pinar, seitdem wir beide im Kontakt sind bezüglich des Podcasts und du mir auch mich schon ein bisschen darauf vorbereitet hast, worüber wir sprechen werden, sind schon wieder 3 rassistische Fälle auf dem Fußballplatz, auf dem Sportplatz, auf professioneller Ebene passiert. Mhm. Ein Fußballspieler von Atletico Bilbao, Williams heißt er, schwarze Haut, spanischer Nationalspieler, im Baskenland groß geworden, geboren, groß geworden und herausragende Leistungen für sein Land, für Spanien, wird rassistisch beleidigt. So, und wir kommen da wieder hin, sein Bruder ist ja auch im Team, der wurde nicht beleidigt. Ne? Also, wo ich meine, dieses, man pickt sich eine Person aus und die wird richtig auseinandergenommen, weil er besser ist und so weiter und so fort. Aber ja, also ja, die Menschen bekommen das mit, aber anscheinend ist es immer noch zu wenig. Fairerweise muss ich sagen, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es weniger wird auf professioneller Ebene, als es in anderen Ländern, Spanien, Italien zum Beispiel.
Was würdest du einem Kind oder einem Jugendlichen, der oder die Fußball spielt, was für einen Ratschlag würdest du dieser Person geben, wenn sie so einen rassistischen Vorfall erlebt? Beim Spiel?
Also mir fallen 2 Sachen ein. Ich teile einfach mal auf meine Gedanken. Der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, ist das, was auch häufiger jetzt in letzter Zeit passiert. Provoziere einen Spielabbruch. Also verlass das Spielfeld und provoziere einen Spielabbruch, damit ein Verfahren passieren muss und das auch nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit erhält. In Hannover gab es vor kurzem auch einen Fall, ich glaube, das ist fast ein Jahr her. Die haben wirklich sehr gut reagiert. Die haben einen schwarzen Spieler bei sich in der Mannschaft gehabt, der rassistisch beleidigt wurde, und sie haben geschlossen das Spielfeld verlassen. Obwohl sie geführt haben, obwohl sie auch oben in der Tabelle standen, obwohl es auch meisterschaftsentscheidend war, sind sie trotzdem geschlossen gegangen und haben das Spielfeld verlassen. Und wozu hat's gesorgt? Dass darüber berichtet wurde, dass man sich darüber damit auseinandergesetzt hat. Die gegnerische Mannschaft hat sich entschuldigt und wollten das auch aufarbeiten, wie das dann zu Ende gegangen ist oder wie es weiterging, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, zu dem auch, ich glaube, ich vorhin nicht so eine richtige Antwort darauf geben konnte, wie ich jetzt damit umgehe, weil ich auch im Osten Deutschland auch viel unterwegs war und da bei mir so ein Moment entstanden ist, geh einfach in den Dialog. Also wirklich, hab den Mut, hab die Stärke, geh auf die Person zu und frag, warum? Also was ist los? Was ist das Problem? Warum bin ich nicht Elvis in deinen Augen? Warum bin ich der in deinen Augen? Oder warum beleidigst du mich jetzt gerade? Ich bin mir sicher, dass die Person gar keine Antwort darauf haben wird, keine plausible. Und selbst wenn dann, kann man dann auch darüber ins Gespräch gehen. Ist natürlich schwierig in einem Spiel, wo es heiß herzugeht und so weiter und so fort. Aber das würde ich raten. Also wenn du stark genug bist, die Ruhe hast, die innere Ruhe hast, geh auf die Person zu und frag, warum.
Hoffen wir, dass die Fußball-EM nicht von solchen Ereignissen überschattet wird. Wir nehmen die Folge zwar kurz vor Beginn der Europameisterschaft auf, ich würde aber gerne von dir wissen, hast du einen Tipp für das Finale und welche Mannschaft feuerst du an?
Ich feiere ganz klar Deutschland an, weil es das Land ist, in dem ich lebe. Es ist meine Heimat und es ist auch bunt. Na, früher war es anders. Ich habe viel Familie in Frankreich und Belgien und die konnten sich immer so toll mit deren Nationalmannschaften identifizieren, was in Deutschland halt so extrem schwierig war. Aber mittlerweile fällt mir das viel einfacher als vorher. Also ich feuere Deutschland an und mein Tipp für das Finale, wenn es möglich ist, dann wird es Deutschland gegen Frankreich sein.
Danke für das tolle Gespräch, Elvis Amputo. Schön, dass du da warst.
Ich danke für die Einladung, es ist eine Riesenehre.
Das war das Gespräch mit Elvis Amputo. Pinna hat es geführt. Ich bin sehr beeindruckt von Elvis Engagement. Durch das Projekt Street Sports gibt er sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine große Chance. Und mit dem afrikanischen Sportverein Hannover hat er eine Anlaufstelle geschaffen für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Einen Beleg für den Rassismus in der Gesellschaft liefert die kürzlich veröffentlichte WDR-Umfrage zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Ob die Umfrage hilfreich ist, den Rassismus abzubauen, muss leider stark bezweifelt werden. Die Links zum afrikanischen Sportverein Hannover und zum Projekt Street Sports findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.